Domradio, das Thema.
Und dazu begrüßt Sie heute wieder Peter Kolakowski. Seien Sie gegrüßt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein Herz, eine Leber, eine Niere oder der Tod. Am Samstag ist Tag der Organspende und wir nehmen diesen Tag zum Anlass, über die Spendenbereitschaft der Menschen hier in Deutschland zu diskutieren mit Experten. Alles Weitere gleich mehr. Täglich müssen in Deutschland 3 Menschen sterben, weil sie kein lebensrettendes Spenderorgan erhalten. Und es dürften in Zukunft noch mehr werden. Denn nach den Skandalen um manipulierte Wartelisten und völlig unzureichende Kontrollen ist die Bereitschaft in der Bevölkerung, Organe zu spenden, auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt. Im Jahr 2014 haben plus minus 850 Menschen Organe gespendet. Eigentlich an sich ein Skandal, weil viele Menschen sind ja durchaus bereit, Organe zu spenden. Politiker, Betroffenenverbände als auch Transplantationsmediziner werden daher am kommenden Samstag, am Tag der Organspende, erneut auf die prekäre Situation aufmerksam machen und für lebensrettende Organspenden werben. Obwohl doch die Bereitschaft in der Bevölkerung grundsätzlich da ist. Welche Lehren ziehen Ärzteschaft und Politik aus den Skandalen? Brauchen wir eine veränderte Form der Einwilligung, Organe zu spenden? Zum Beispiel eine Widerspruchslösung, ähnlich wie in Österreich. Darüber möchte ich diskutieren, unter anderem mit Universitätsprofessor Dr. Dirk Stippel. Er ist Leiter des Schwerpunktes Transplantationschirurgie an der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Tumorchirurgie der Universitätsklinik Köln. Hoffentlich habe ich das alles so richtig ausgesprochen, Herr Professor Stippel. Und ich begrüße Jochen Filz vom BDO. Herr Filz, jetzt müssen Sie uns direkt sagen, was ist BDO? Ein bisschen
BDO
näher zum Mikro kommen.
Der Bund Deutscher Organe und die bemühen sich um Leute, die vor der Transplantation stehen, die sie betreuen und auch nach der Transplantation.
Sie sind selber, Sie haben selber
selbst
eine
seit 15 Jahren erfolgreich transplantiert und freue mich jeden Tag neu des Lebens.
Ja. Herr Stippel, lassen Sie uns gleich in die Diskussion ansteigen. Der Tag der Organspende steht an. Gleichzeitig ist die Bereitschaft der Menschen groß, aber die tatsächliche Zahl der Spenderorgane, ich habe es gerade schon genannt, liegt bei plus minus 840, 850, ist erschreckend niedrig. Wie erklären Sie sich das?
Da gibt es sicher mehrere Gründe und vordergründig wird immer der Transplantationsskandal genannt, der sicherlich auch wesentlich dazu beigetragen hat. Aber man muss sehen, dass die Spendezahlen schon in den 2 Jahren zuvor zurückgingen und das viel auch mit dem Fortschritt unseres Gesundheitswesens zu tun hat. Wir haben in Deutschland praktisch keine Organspender durch Verkehrsunfälle, was ja positiv ist, einfach weil in Deutschland alle mit Helm Motorrad fahren und nur 3-4 Motorradfahrer im Jahr als Organspender in Frage kommen, während in Ländern wie Spanien und den USA das 1/3 aller Organspender sind. Einen ganz wesentlichen Einfluss hat dann auch, haben die neuen Stroke Units, also die neuen Behandlungsstationen für Schlaganfallpatienten genommen. Früher waren ca. 70% der Organspender Schlaganfallpatienten und durch die neuen invasiven Methoden sterben Gott sei Dank weniger Menschen am Schlaganfall. Das Deutsche Krankenhausinstitut hat mal untersucht, wie viel Organspender wir haben könnten, wenn wir in Deutschland alle identifizieren würden. Und das würde die Zahl der Organspender ungefähr verdoppeln. Das heißt, wir haben schon noch ein breites Feld, uns zu verbessern. Aber selbst wenn wir die Zahl verdoppeln würden, wären wir immer noch deutlich geringer, als das in Ländern wie Spanien oder der USA der Fall ist.
Welche Organe werden denn in der Hauptsache benötigt oder nachgefragt?
Wir haben einen Mangel eigentlich an allen Organen, aber in Deutschland dialysieren 78.000 Menschen.
Davon, dialysieren heißt, die haben Nierenschäden oder eine
ja,
nicht funktionierende Niere.
Die haben eine nicht mehr funktionierende Niere. Das heißt, ohne eine Dialyse würden diese Menschen innerhalb von 10 Tagen versterben.
Das heißt, Dialyse heißt was? Jeden Tag in die Klinik?
Das heißt, 3-mal die Woche typischerweise in die Klinik für 5 Stunden. Das ist so das Normale, was die meisten machen.
Was macht eine Dialyse? Was passiert da?
Eine Dialyse ist ein Verfahren wie ein Filter. Man muss sich das vorstellen, dass im Blut Stoffe sind, die den Menschen vergiften und die werden so wie ein Kaffeefilter einfach rausgefiltert, wenn man es ganz einfach sagt.
Und das macht die Niere und wenn die Niere nicht funktioniert, vergiftet dann, sich der Körper
genau,
irgendwann?
Genau, dann muss man das technisch machen. Die Niere macht, das wird immer vergessen, noch viele andere Dinge für unseren Körper und die Dialysemaschine kann nur diese Filterfunktion übernehmen und deswegen ist die Sterblichkeit an der Dialyse auch deutlich höher als die der Normalbevölkerung. Und von diesen 78.000, die dialysieren, kommen auch nur 8.000 noch in Frage für eine Transplantation und stehen auf der Warteliste, weil die Dialyse macht vor allem massive Veränderungen an den Gefäßen. Und innerhalb kürzester Zeit sind die Menschen wirklich schwer gefäßkrank. Und wenn ein 50-Jähriger an die Dialyse kommt, dann sind die internationalen Registerdaten, ist die Lebenserwartung an der Dialyse auch nur knapp über 5 Jahre.
Liegt das daran, dass die Dialyse nicht alle Stoffe aus dem Blut herausfiltern kann oder dass es zu Komplikationen kommt, auch weil die Niere nicht umfassend funktioniert?
Ja, es ist ein wenig von beiden. Also die Niere hat auch hormonelle Funktionen, also die regelt unseren Calcium-Phosphat-Stoffwechsel. Das kann die Dialysemaschine nicht. Und natürlich ist das ein sehr invasives Verfahren, das ist ein sehr technisches Verfahren und es gibt viele nicht spektakuläre, aber kleine Komplikationen, die natürlich sich einfach häufen. So als wenn man kleine Defekte am Auto immer nicht reparieren würde. Irgendwann geht es dann nicht mehr.
Herr Filz, Sie haben ein Spenderorgan, darf ich fragen welches?
Bitte?
Sie haben ein Spenderorgan, ja, ja. Darf ich fragen welches?
Neue Herz und von einem ca. 27 bis 30-jährigen jungen Mann, der auch einen Motorradunfall hatte und wir sprechen sehr viel oft miteinander und wir sind sehr eng verbunden.
Wie lange haben Sie warten müssen auf ein Organ?
Ich habe krank war ich vorher 1,5 Jahre und circa 1 Jahr habe ich auf der Uni gelegen, im Krankenhaus, im Einzelzimmer und habe auf ein Spenderorgan gewartet.
Das heißt, Sie waren herzkrank?
Herzkrank. Ich war vorher, hatte eine 6-fach Bypass-Operation, dabei bin ich ins Koma gefahren. Und dann war das Herz, habe einen schweren Herzinfarkt dabei bekommen. Und das Herz war dann nur noch in der Leistung von ca. 18-20%. Und so, dass ich dann den Rest der Zeit auch in dem Krankenhaus gelegen habe, in der Uni zu Köln. Und habe da auf mein Organ gewartet.
Ja, wir sprechen weiter über das Thema Organspendenbereitschaft in Deutschland und zu Gast ist Universitätsprofessor Dr. Dirk Stippel, Leiter des Schwerpunktes Transplantationschirurgie am Universitätsklinikum Köln und Jochen Filz vom Bund Deutscher Organe. Ja, Sie haben gerade schon angesprochen, Herr Stippel, die Diskrepanz zwischen der Spendenbereitschaft auf der einen und der tatsächlichen Spende auf der anderen Seite. Zum einen natürlich mit Skandalen, aber Sie haben natürlich recht, auch die Spendenbereitschaft vor den Skandalen war desungeachtet niedrig, muss man wirklich sagen. Es hat ja so viele Kampagnen gegeben. Es hat die Organspendeausweise in den Apotheken gegeben. Es hat immer wieder Appelle gegeben. Es hat Videos gegeben. Es gibt den Tag der Organspende. Woran liegt das, dass die Menschen zwar sagen, ja, das ist eine gute Sache, aber einen Spendeausweis gar nicht in der Tasche haben?
Es ist natürlich ein unangenehmes Thema, denn letztendlich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, muss man sich damit beschäftigen, dass man irgendwann stirbt. Das ist kein beliebtes Thema. Es ist, jeder denkt, und das ist auch korrekt, dass das noch weit weg ist für einen persönlich. Und deswegen ist das kein beliebtes Thema. Ich glaube, dass, was die Organspendeausweise angeht, die letzten Kampagnen, wo die von den Krankenkassen zugeschickt werden, langsam dazu führt, dass die Zahl zunimmt. Trotzdem glaube ich, dass die Lösung, die wir haben, nicht optimal ist und dass andere Staaten, wie zum Beispiel in Belgien oder in den USA, ist es bundesstaatlich geregelt, Kalifornien bessere Lösungen hat, wo bei Meldegelegenheiten die Menschen einfach gefragt werden und dann 3 Antwortmöglichkeiten haben, ja, nein oder weiß ich nicht. In Deutschland war leider Gottes die Diskussion so, dass selbst dieses Konfrontieren eine Zumutung sei. Und ich finde, das ist die geringere Zumutung, als wenn man dann Angehörige in der Todesfallsituation fragt, was denn der vermeintliche Wille des Verstorbenen gewesen sei, weil die Angehörigen das im Regelfall nicht wissen, weil sie nie darüber mit dem Angehörigen gesprochen haben und dann eine Entscheidung treffen müssen, hinter der sie gefühlsmäßig immer nicht wirklich stehen können, egal wie sie sich entscheiden. Und das ist eine schwierige Situation. Und schon allein aus dem Grund fände ich eine andere Lösung, wie andere Staaten sie vormachen, für besser.
Es hat ja eine Diskussion, wie Sie gerade sagten, im Bundestag auch gegeben. Da ging es tatsächlich darum, auch zu erfragen bei der Meldung oder beim Abschluss einer Krankenversicherung beispielsweise, ob man bereit sei, ob man vielleicht bereit sei oder gar nicht bereit sei. Warum haben die Politiker sich auf die Persönlichkeitsrechte, auf die Zumutung, wie sie es ausgedrückt haben, berufen, anstatt wirklich den Weg frei zu machen für Lebensrettung, muss man ja sagen?
Das ist eine schwierige Frage, die ich auch nicht wirklich beantworten kann. Wir haben natürlich auch viele Diskussionen selber geführt. Wir sind auch
in der Ärzteschaft.
In der Ärzteschaft, auch mit Politikern. Wir sind ja auch teilweise eingeladen worden, haben dort gesprochen. Es ist eine Gemengelage aus Datenschutzfragen, die dann vorgeschoben wird. Die meisten gesellschaftlichen Gruppen, die sich sonst zu ethischen und moralischen Themen äußern, haben sich ja auch positiv zur Organspende geäußert. Trotzdem hatte man den Eindruck, dass doch viele Politiker auch Sorge hatten, dass man irgendwelche Gruppen verprellt. Man konnte es nicht wirklich greifen, also von daher auch kaum argumentativ angehen.
Es gibt ja noch eine andere Lösung, zum Beispiel in Österreich. Oder in Spanien, da gibt es die sogenannte Widerspruchslösung. Können Sie uns erklären, was sich dahinter verbirgt?
Die Widerspruchslösung bedeutet, dass jeder per se Organspender ist, es sei denn, er hat zu Lebzeiten einen Widerspruch dokumentiert. Das ist, glaube ich, eine Lösung, die natürlich in diesen Ländern gut funktioniert, aber die in Deutschland das Vertrauen endgültig zerstören würde. Ich glaube, dass das in der Form in Deutschland nicht gehen würde, einfach aufgrund unserer Vorgeschichte. Von daher glaube ich, dass man eher an diese Informationslösung denken muss. Die Lösungen funktionieren in diesen Ländern mit ihrer anderen Tradition allerdings sehr, sehr gut.
Herr Filz, wie war das denn bei Ihnen gewesen? Ging das dann relativ problemlos mit der Spende, als Sie dann erfuhren, da ist ein Herz für Sie? Haben Sie dann noch mit den Angehörigen gesprochen?
Ja, bei mir war die Situation so, mein Enkelsohn, der hatte Geburtstag, der wurde 3 Jahre alt und an diesem Tag durfte ich dann für 2 Stunden nach Hause. Und meine Tochter hat mich abgeholt.
Das heißt, Sie waren die ganze Zeit im Krankenhaus gewesen?
Ja, da war ich die ganze Zeit im Krankenhaus. Und dann hat meine Tochter mich 2 Stunden abgeholt und da ging zu Hause das Telefon. Ich möchte doch bitte, war freitags nachmittags, ich möchte doch bitte sofort zum Krankenhaus kommen, wäre ein Spenderorgan da und das passen würde. Und dann hat meine Tochter mich dann auch direkt zum Krankenhaus gefahren und dann bin ich dann um 5, 6 transplantiert worden. Freitags nahm es an, war am 10.03.2000.
Das ging dann ganz schnell.
Das ging ganz schnell, aber ich war auch stolz wie Harry, also muss ich ganz ehrlich sagen. Die Schwester hat mich wach gemacht und sagte, Herr Filz, ich wusste erst gar nicht, wo ich war. Und er sagte, wissen Sie überhaupt, wo Sie sind? Ich sage, entweder bin ich im Krankenhaus oder in Bonn oder in Köln, ich weiß es nicht. Dann sagt sie auch, was warten Sie denn? Ich sage, ich kriege doch ein neues Organ. Sagt sie, nein, Sie warten nicht mehr, Sie haben eins.
Organspende, unser Thema im Domradio. Herr Professor Stippel, die Ärzteschaft ist auf der einen Seite ja bemüht, Leben zu retten. Auf der anderen Seite steht sie auch im Spannungsfeld zwischen einerseits den Erfolgsaussichten, ob eine Transplantation dann nicht nur gelingt, sondern auch für wen sie geeignet ist, aber auf der anderen Seite auch die Dringlichkeit. Wir haben die Diskussion um alkoholkranke Menschen, die unbedingt eine neue Leber brauchen. Und da fragt man sich, ist das nötig, wenn der sowieso weiter trinkt? Lohnt sich das in Anführungsstrichen? Die Diskussion, gibt es in der Ärzteschaft, gibt es in der Gesellschaft, gibt es auch in der Politik? Was hatte das jetzt für Konsequenzen unlängst? Auch verfassungsrechtliche Konsequenzen?
Diese Diskussion ist einer der Hintergründe, wieso der Arzt oder auch die Ärzte, es laufen ja auch weitere Prozesse, in Göttingen freigesprochen wurden, weil die Verfassungsrechtler, und das kann man auch nachvollziehen, natürlich sagen, dass jeder die gleichen Lebenschancen haben muss. Dazu kommt noch, dass gerade bei den Alkoholkranken die Diskussion natürlich sehr moralisierend und emotional aufgeladen ist. Denn wir wissen aus Ländern wie Frankreich und Schweden, dass die Prognose von Menschen, die mit aktiver Alkoholkrankheit transplantiert werden, allerdings auch mit Selektion, sehr gut ist und im Regelfall eben nicht nachher weiter getrunken wird. Dieses Problem haben wir leider Gottes überall in der Medizin und speziell in der Transplantation, denn wir transplantieren ja auch Rauchern eine Niere, obwohl das Organ nur circa 2/3 der Zeit hält wie bei Nichtrauchern. Und das Schlimme ist, dass egal wie wir die Patienten auswählen, wir immer selektionieren, weil bei all den Organen, die wir transplantieren, mehr Menschen auf der Warteliste versterben, als nachher wirklich transplantiert werden. Und deswegen ist diese Diskussion so schwierig. Als Mediziner würde man sich oft wünschen, dass man gute Kriterien hat, um die Organe sozusagen nutzbringender zu transplantieren. Die Verfassungsrechtler sehen es halt so, dass wir das nicht dürfen, sondern eigentlich unabhängig davon, welche Prognose das Transplantat hat, jeder die gleiche Chance haben soll.
Aber was für einen Sinn macht dann noch eine Warteliste? Muss man sich natürlich auch fragen. Also wenn auf der einen Seite auch Menschen, die nicht unbedingt jetzt sofort ein Organ brauchen, aber ein Organ brauchen, die könnte man dann doch auch eher transplantieren, auch wenn die Erfolgsaussichten erstmal nicht so hoch sind. Also eine Warteliste ist ja nötig. Ne?
Warum? Die Warteliste ergibt sich einfach durch die Diskrepanz zwischen den Organen, die zur Verfügung stehen und den Menschen, die ein Organ brauchen. Die Frage ist immer die Verteilung auf der Warteliste. Und da ist bei den Organen Herz und Leber, weil es halt unmittelbar tödlich ist, drängt sich das Kriterium Dringlichkeit natürlich einfach auch menschlich sofort auf. Bei dem Organ Niere, wo man ein Ersatzverfahren hat, versucht man natürlich durch die Warteliste, durch Zuordnung der Organe auch die Ergebnisse zu verbessern, weil da letztendlich ja alle von profitieren. Also so ist das ein bisschen unterschiedlich.
Ein Herz, eine Leber, eine Niere oder der Tod. Am Samstag ist Tag der Organspende, darüber wollen wir sprechen mit Professor Dirk Stippel, Leiter des Schwerpunktes Transplantationschirurgie am Universitätsklinikum Köln, und mit Jochen Filz vom Bund Deutsche Organe. Wir haben gerade gesprochen, Herr Stippel, die Diskrepanz zwischen einerseits den Erfolgsaussichten, andererseits der Dringlichkeit. Das war ja auch mit ein Thema während der laufenden Verfahren. Da wurde immer gesagt, nicht der Mediziner muss auf die Anklagebank, sondern das ganze System. Was haben die Verteidiger und auch die Richter, die haben ja dem zum Teil zugestimmt, es gab ja auch Freisprüche, was haben die damit genau gemeint, das System?
Ich glaube, zum einen, dass formaljuristisch die Richtlinien nicht so verfasst worden sind und abgesichert worden sind, dass sie juristisch geltend sind.
Eine Richtlinie möchte ich nennen, also ein alkoholkranker Mensch muss mindestens 6 Monate lang trocken sein, dass ihm ein Organ transplantiert werden kann. Und es gab Fälle, wo aktive Alkoholiker trotzdem Organe transplantiert wurden. Und das war ja auch der Vorwurf, der Medizinern gemacht worden ist, dass sie im Grunde die Menschen transplantiert haben, obwohl andere Nicht-Alkoholiker auch ein Spenderorgan nötig gehabt hätten. Das war ja einer der zentralen Vorwürfe in den Gerichtsverfahren.
Ja, und was die Richter gesagt haben, dass man den Alkoholikern hier durch ein elementares Lebensrecht eine Lebenschance vorenthält und dass dieses nur gerechtfertigt ist, wenn harte wissenschaftliche Daten vorliegen, dass die Transplantation dann sinnlos ist. Und diese harten wissenschaftlichen Daten sind in den Richtlinien, die diese 6-monatige Karenz formuliert haben, nicht aufgeführt worden. Und von daher hat das Gericht die Gültigkeit dieser Richtlinie verneint.
Aber die Ärzte haben sich ja lange Zeit auf einen Wert berufen, der sogenannte MELD-Wert. Können Sie uns erklären, was sich dahinter verbirgt? Ja. Das war ja mit auch eine Maßgabe gewesen, um zu transplantieren oder um nicht zu transplantieren.
Der MELD- oder MELD-Wert, der MELD-Wert wird weiterhin genutzt. Und der MELD-Wert ist gut wissenschaftlich evaluiert. Es ist ein sogenannter Score, also ein Punktwert, der sich aus 3 Laborwerten besteht. Und dieser ist in Studien in 3 verschiedenen Kontinenten, in USA, Japan und in Europa, validiert, also durch Tests gesichert worden mit großen Patientenzahlen. Und man kann relativ gut vorhersagen, wie die Sterblichkeit in den nächsten 3 Monaten an einer Lebererkrankung sein wird. Und der Meldwert ist durch die Verfahren eigentlich auch nicht in seinem Wert sozusagen beeinträchtigt worden, weil er sehr genau die Dringlichkeit, den einen Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit erfasst, wann ein Patient transplantiert werden sollte.
Wer hat denn überhaupt diese Maßgabe erstellt? 6 Monate trocken, dann darf transplantiert werden. Das entzieht sich ja jeder rechtlichen Grundlage.
Es ist eine Richtlinie der Bundesärztekammer gewesen. Man muss ehrlich sagen, dass es einen gewissen plausiblen Grund dafür gibt, weil die Erfahrung mit Alkoholikern ist, wenn ich sie zwinge, trocken zu sein, dass ein nicht unerheblicher Anteil, sicherlich über die Hälfte der Patienten, sich auch in ihrer Leberfunktion stabilisiert und damit auch nicht transplantiert werden muss. Das heißt, es gibt durchaus einen Sinn, eine Karenzzeit für Alkoholiker zu fordern. Aber es gibt aus rechtlicher Sicht keine Begründung, diese Lebenschance dem Alkoholiker vorzuenthalten. Das sind also zwei verschiedene Sichtweisen. Die Sichtweisen der Mediziner, die das begründbar als sinnvoll ansehen, und die Sichtweise der Verfassungsrechtler, die natürlich den Einzelnen schützen wollen, auch den einzelnen Alkoholiker.
Nun kam auch die Ärzteschaft immer in den Ruf, auch jetzt anlässlich dieser aktuellen Diskussion, in den Beruf Selektion zu machen. Also ich will jetzt nicht nur die Ärzte ansprechen, die jetzt Wartelisten teilweise auch aktiv manipuliert haben, sondern auch tatsächlich überhaupt die Auswahl von Spendern. Ist das eigentlich nicht immer eine Selektion?
Ja, das muss man leider Gottes sagen, dass bei allen Organen, die wir transplantieren, wir zu wenig Organe haben. Das heißt, es sterben Menschen auf der Warteliste und wir treffen immer eine Selektion. Und wir müssen natürlich, um die Chancengleichheit für alle Patienten in Deutschland aufrechterhalten, dies nach nachvollziehbaren, transparenten und gleichen Kriterien in ganz Deutschland tun.
Wie war das denn bei Ihnen, Herr Filz? Hat man bei Ihnen auch eine Art Risikoabwägung gemacht, dass man sagte, also der Mann hat noch gute Chancen zu leben oder der ist eigentlich schon zu alt?
Da habe ich leider nichts von mitbekommen. Aber,
oder Gott sei Dank nichts von mitbekommen.
Ja. Also ich kann nur sagen, ich bin irgendwie zufrieden mit dem ganzen System, was da jetzt auf uns zugekommen ist und was vorher auch war. Und in der Uni, also ich sehe die Uni heute als meine Mutter an. Immer wenn ich hinfalle, laufe ich schnell hin. Und da wird mir auch geholfen. Also ganz einfach.
Es gibt aber auch, Herr Professor Stippel von der Uniklinik Köln, die Lebensspende. Darüber wollen wir auch noch kurz sprechen, bevor Sie uns verlassen. Sie transplantieren auch von Lebenden?
Ich persönlich halte das für eine ganz wichtige Form der Organspende, die in anderen Ländern, man denke nur an Skandinavien, die USA, aber auch Länder, die wir gar nicht damit assoziieren, wie zum Beispiel die Türkei, viel, viel gängiger ist als bei uns. Und für mich ist es das Normalste, dass innerhalb der Familie oder unter Ehepaaren ein Organ gespendet wird, weil das einfach hier in diesem Fall auch allen hilft. Wenn Sie sich vorstellen, die meisten werden ja zum Zeitpunkt des Renteneintritts oder kurz vorher dialysepflichtig, und dann ist halt für das Ehepaar viele Lebensmöglichkeiten sehr, sehr eingeschränkt. Und es ist in vielen Fällen möglich, sowohl vom Mann auf die Frau als auch umgekehrt zu transplantieren, und man kann damit in über 70% erreichen, dass beide bis an ihr Lebensende dialysefrei leben können. Das ist eine ganz wichtige Alternative, für die ich auch ausdrücklich werben möchte.
Was kann man denn spenden? Also viel ist es, ja
man,
nicht.
Man mehr, muss oder? Fairerweise sagen, dass die Nierenlebenspende medizinisch relativ unproblematisch ist und die Leberlebenspende auf kleine Kinder. Wenn Kinder mit Stoffwechselstörungen geboren werden, da muss man ein kleines Stück der Leber transplantieren. In anderen Ländern, in asiatischen Ländern, ist die Leberlebenspende auch bei Erwachsenen üblich. Bei uns Mitteleuropäern ist das schwierig, weil wir einfach zu groß und, wenn man ehrlich ist, auch zu dick für diese Art von Transplantationen sind in den meisten Fällen.
Wie kommt es denn, dass es zum Beispiel in skandinavischen Ländern oder auch in den Vereinigten Staaten, dass die Lebensspende so auch nachgefragt wird, auch praktiziert wird und nicht in Deutschland? Hat das kulturelle Hintergründe?
Ja, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, das hat natürlich mit dem Missbrauch der Medizin im Dritten Reich zu tun. Man muss sehen, dass die Nierentransplantation mit der Lebensspende begonnen wurde. Also bevor es das Hirntodkonzept gab, gab es Lebensspende. Und das war in den USA so. Und in Norwegen war bis Mitte der 90er Jahre, ich glaube bis 93, gab es kein Hirntodkonzept. Das heißt, es gab in Skandinavien nur Lebensspende. Und in vielen Ländern, wo die Transplantation früh aufgebaut wurde, dominiert daher die Lebensspende. In Japan ist es immer noch über 90% der Organspende.
Herr Filz, haben Sie sich denn auch fachlich dann intensiver mit dem Thema Organspende, Transplantation beschäftigt? Also Sie sind ja auf der einen Seite natürlich Betroffene, aber auf der anderen Seite arbeiten Sie auch im Bund Deutscher Organe mit. Inwieweit haben Sie sich auch fachlich in die Thematik eingearbeitet? Weil Sie hatten ja auch ein Interesse daran. Wie geht sowas vor sich? Was sind Wartelisten? Wer kommt in Frage? Wie lange habe ich noch zu leben?
Ja, das ist alles nach meiner Transplantation habe ich mich damit beschäftigt. Vorher, ich war ein reines Arbeitstier, habe man 14, 15 Stunden gearbeitet und da hatte ich ja keine Zeit für. Und aber nach meiner Transplantation habe ich mich damit wirklich intensiv beschäftigt. Ich mache jedes Seminar mit, was in Köln angeboten wird, ob es jetzt in Meerheim ist oder Hoheide oder in der Uni. Ich bin überall dabei und informiere mich sehr oft. Und auch über die anderen Patienten informiere ich mich. Wie geht es Ihnen? Wie leben Sie? Was nehmen Sie für Medikamente? Was essen Sie? Was essen Sie nicht? Und das interessiert mich bei jedem einzelnen Patienten. Und deswegen bin ich auch sehr neugierig auf alle Patienten und besuche auch viele Leute, um das herauszufinden, wie leben sie. Und ich pflücke mir von allen das Beste nur für mich heraus.
Ein Herz, eine Leber, eine Niere. Am Samstag ist Tag der Organspende. Noch wenige Minuten zur Verfügung stehend uns Universitätsprofessor Dr. Dirk Stippel. Er ist Transplantationschirurg an der Uniklinik Köln. Herr Stippel, wir haben ja auch darüber gesprochen, über die Legitimation der Bundesärztekammer. Die hat sich ja im Grunde auch legitimiert als das Fachorgan für die Auswahl und auch für die Vergabe zusammen mit Eurotransplant. Jetzt soll das, was eigentlich auch nötig war, zumindest in halbstaatliche Hände gelegt werden. Einige sagen, man soll das staatlich kontrollieren, sowohl die Vergabe als auch die Auswahl der möglicherweise Transplantierten. Halten Sie das für eine gute Lösung, um auch mehr Vertrauen aufzubauen in der Bevölkerung?
Ich glaube, diese halbstaatliche Lösung, wie sie jetzt geplant ist, das heißt, dass eine staatliche Institution die Vorschläge der Bundesärztekammer validieren muss, halte ich für sehr richtig und auch für einen Staat wie unseren angemessen.
Aber warum hat man das nicht schon vorher gemacht?
Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, dass man nicht intensiv genug über diese prinzipiellen Fragen nachgedacht hat. Ich glaube, dass es wirklich ein Mangel an Nachdenken war.
Man muss aber auch sagen, da muss sich die Ärzteschaft natürlich auch an die eigene Nase packen, die Skandale sind aufgefallen, nicht durch die Kontrollen, unter anderem Kontrollen der Bundesärztekammer, sondern sind aufgefallen durch anonyme Anrufe beispielsweise, die dann den Medien zum Beispiel zugespielt worden sind. Unter anderem, Sie ziehen so die Augenbrauen hoch, klären Sie uns auf. Also die Kontrollen haben es nicht geschafft.
Das ist ein schwieriges Thema. Es sind schon, die anonymen Anrufe waren schon bei einer Hotline im Transplantbereich zur Meldung von Missständen. Aber es ist richtig, dass dass vorher intensivere Kontrollen hätten laufen müssen. Das ist im Nachhinein einfach zu sagen und ich glaube, das hat mit der Entstehungsgeschichte der Transplantation zu tun. Es war letztendlich in den 90er Jahren noch alles eine große Familie, wo jeder jeden kannte und wo man einfach gesagt hat, da ziehen alle am gleichen Strick. Und es ist, glaube ich, durch die verschiedenen Einflussfaktoren von außen eine so große Sache geworden, dass halt dann nachher diese Verfehlungen aufgetreten sind.
Wenn ich nun, Herr Professor Stippel, ein Organ spenden möchte, mit all meinen Ängsten, mit all meinen Befürchtungen, kommt das in die richtigen Hände, wird mein Körper vielleicht nicht geplündert nach meinem Tod, wem kann ich mich anvertrauen? Mit wem kann ich darüber sprechen? Natürlich denke ich, der erste Ansprechpartner wird auch der Hausarzt sein, aber es gibt sicherlich weitere Institutionen. Auch Sie machen Veranstaltungen. Ja. Können Sie den Hörerinnen und Hörern einige Tipps geben, an wen die sich wenden können?
Ja. Der Hausarzt ist sicher eine gute Idee. Es gibt von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung eine Webpage mit Organpaten. Alle, die dort als Organpaten arbeiten, sind sicher immer ansprechbar. Das gilt auch für mich persönlich und für unsere Klinik. Wir haben auch eine Homepage mit einer Seite zur Organspende, wo einfache Kontaktmöglichkeiten sind und wir uns zurückmelden. Die Kirchen haben sich engagiert, auch andere Glaubensrichtungen haben engagiert und sie können sicherlich auch ihren Pfarrer ansprechen. Das ist eine gute Möglichkeit. Und sonst, wenn man Transplantationszentrum eingibt mit der jeweiligen Stadt, also Köln hier zum Beispiel, kommen Seiten, wo einfache Kontaktmöglichkeiten sind.
Professor Dirk Stippel, Transplantationschirurg von der Uniklinik Köln, anlässlich des Tages der Organspende am Samstag, heute bei uns zu Gast im Domradio in der Sendung Das Thema. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, Herr Professor Stippel.
Ja, vielen Dank.
Was macht eigentlich der Bund Deutscher Organe? Verteilen Sie Organe?
Nein, wir verteilen grundsätzlich keine Organe. Wir sind nur dafür da, für Leute, beziehungsweise die auf der Warteliste stehen, zu betreuen oder nach der Transplantation auch mit Medikamenten zu betreuen, welche Medikamente, welche sind gut, welche sind weniger gut. Es gibt verschiedene Medikamente. Es gibt auf der Welt kein Medikament, was wirklich nur das Beste will. Jedes Medikament knabbert irgendwie an ihrem Körper und hat auch sehr viele negative Einflüsse. Und wir haben zum Beispiel fast alle einen Nierenschaden. Und da muss dann auch alles, der Körper alles mitverarbeiten. Und physisch sind wir auch relativ fast alle angeschlagen. Also ich war im Gegensatz zu früher, bin ich heute ganz anders. Ich kann also heute, wenn im Fernsehen irgendwo ein kleines Kind ist, was Hunger hat, dann laufen mir die Tränen rauf und runter. Ich kann mich dann auch nicht mehr bremsen, möchte ich auch nicht mehr. Und mein schönster Satz ist immer, hört sich zwar blöd an, sage ich im Krankenhaus immer, wenn ich die Schwesternschüler mich da austoben darf, sage ich, früher als Mann habe ich mich im Bett ausgetobt und heute kommen bei mir die Tränen. Und das ist auch Männlichkeit. Die Männlichkeit, die Tränen mal zu zeigen, man braucht man sich nicht für zu schämen.
Hat Ihr Leben einen anderen Wert bekommen?
Ja, ganz anderen Stellenwert.
Wie haben Sie denn, jetzt haben Sie mich schon natürlich neugierig gemacht, wie haben Sie denn vorher gelebt? Sie haben gesagt, Sie waren Arbeitstier, 14, 16 Stunden gearbeitet.
Wie gesagt, Justizbeamter und war Leiter von einer großen Wachmeisterei hier beim Landgericht Köln. Und das war eine Aufgabe, die mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Das war auch mein Leben, aber es war auch etwas stressig. Man hatte den ganzen Tag mit den, zum Beispiel mit den Probanden, das heißt die Angeklagten zu tun. Man hat Sicherheit und Ordnung zu sorgen, Justizgebäude. Und jeder wollte irgendetwas von mir, weil ich der Chef von der Wachmeisterei war. Jeder rief an, ich brauche dieses, brauche jenes. Und das war schon stressig. Dann waren wir noch 35 bis 40 Mann in der Wachmeisterei. Ich sage, ich war der einzige Blöde. Die anderen waren auch normal.
Sehr schön, wie Sie das auch ein bisschen reflektiert sehen. Wie ist es denn dann losgegangen mit den Herzbeschwerden?
Ich musste dabei sein, ich war immer sehr sportlich. Trotz meiner vielen Arbeit habe ich noch sehr viel Sport. Bin eine Woche 40 Kilometer gejoggt. Und dabei hatte ich dann leichte Brustenge bekommen. Und mein Hausarzt war auch gleichzeitig ein Freund von mir. Und ich war auch von damals in einer Herzsportgruppe im STH Weide, war ich 25 Jahre. Und der hat mich dann dazu überredet, beziehungsweise empfohlen, mir einen Bypass machen zu lassen. Ich bin dann untersucht worden. In Bonn habe ich eine Bypass-Operation bekommen, eine dreifache. Und dabei waren die nach 3 Stunden wieder verschlossen, sodass ich nochmal notoperiert wurde. Und dabei habe ich einen schweren Herzinfarkt bekommen. Und da war mein Herz so stark geschädigt, da bin ich noch ins Koma gefallen. Wie lange kann ich mein Bauch gar nicht sagen. Und dann kam ich auf die Warteliste. Das hatte er Gott sei Dank einen Professor beim Kölner Herzförderverein, bin ich auch Mitglied, ist von der Uni. Und da bin ich dann in die Uni gekommen und habe dann da, wie gesagt, knapp ein Jahr auf mein Organ gewartet.
Sie waren dann auf der Intensivstation?
Ich war auf einer Einzelzimmer, ich durfte ja keine Infektion bekommen und nicht ansteckend. Man wurde erstens mal von A bis Z untersucht. Auch mal damals war ja AIDS großes Thema und bei uns im Justizgebäude, man hat noch mit AIDS-Patienten zu tun. Und das war aber alles in Ordnung und so, dass ich dann auf der Warteliste kam. Und da war, wie gesagt, immer ein Arzt, der ist mittlerweile Kardiologe in Bonn, der kam immer und legte die Hand auf einen und sagte, Herr Filz, mach dich keine Sorgen, wir schaffen das. Und das war so wie Placebo, das kann man gerne beschreiben, was das bedeutet für einen.
Jochen Filz ist bei uns im Studio vom Bund Deutscher Organe anlässlich des Tags der Organspende am kommenden Samstag. Er ist nicht Betroffener, sondern Glücklicher, der ein Spenderorgan bekommen hatte, ein neues Herz. Sie haben das Herz dann nun transplantiert bekommen. Wie ging es dann weiter, Herr Filz?
Erstmal ist man in einer unheimlich Euphorie. Also man freut sich über jeden Tag, jede Sekunde, die man leben darf. Und auch morgens wach werden zu dürfen, das kann man sich gar nicht vorstellen. werden einfach wach, können Luft holen, können sich bewegen ohne Einschränkungen. Man, da muss alles erlernt werden. Das war nicht direkt nach der Transplantation, kann ich Fahrrad fahren, das geht nicht. Aber ich habe zum Beispiel nach der Transplantation war ich nachher von der Isolierstation auf der, von der Intensivstation auf die Isolierstation. Und da war es mir natürlich langweilig. Und dann habe ich da gefragt, ob ich irgendwie mal ein Fahrrad oder Ergometer fahren kann. Da haben sie dann auch nach langem Reden zugestanden, haben sie mal einen Ergometer-Trainer auf das Zimmer gebracht. Da durfte ich 30 Sekunden Fahrrad fahren. Und das habe ich dann immer erhöht auf 45 Sekunden. Wenn ich da eine Minute fahren durfte, habe ich vielleicht zwei Minuten gemacht. Immer ein bisschen mehr, wie ich durfte. Und so hat man sich dann langsam auch aufgebaut. Und dann die positive Einstellung von mir noch, ich wollte. Und das muss ich noch dazu sagen, an dem Tag, wo ich transplantiert wurde, hatte mein Enkelsohn Geburtstag. Der wurde 3 Jahre alt. Und ich sage heute immer noch, mein Enkel ist 3 Jahre älter wie ich. Das ist so kleine Geschichten, alles, die am Rande stehen.
Sie mussten ja nach der Transplantation dann auch weiter Medikamente nehmen, ja, weil es besteht ja auch immer die Gefahr, dass das fremde Organ abgestoßen wird vom Körper.
Abstoßungsmedikamente, ne? Nehme ich bis heute, jeden Tag. Es war eine Zeit lang, nach 4, 5 Jahren, da habe ich mich vor Medikamenten geekelt. Also ich konnte sie nicht einnehmen, also ich musste sie einnehmen. Und dann habe ich da immer so nur 2 Stück hintereinander eingenommen. Sonst nehme ich morgens alle in die Hand rein und weg sind sie. Aber ich hatte ein richtiges Ekelgefühl. Und das hat sich ja mittlerweile wieder gelegt und ich nehme sie immer regelmäßig, also fast auf der halbe Stunde genau. Und das sind so kleine. Das muss einfach sein und das soll auch sein. Und auch nicht rauchen, nicht trinken, viel Bewegung ist das, was Leben ausmacht.
Herr Filz vom Bund Deutscher Organe, wie hat Frau, wie haben Kinder erstmal auf diese Lebenskrise, so will ich sie nennen, überhaupt erstmal reagiert? Hilflos, ohnmächtig oder auch direkt informiert oder du musst dich jetzt nur noch schonen? Wie ging es da?
Ja, es war eine Situation gleich nach der Transplantation, da war irgendwas, was zu diskutieren war, auf der Intensivstation. Und da habe ich natürlich für meine Frau gesagt, du kannst mich doch in diesem Zustand jetzt nicht damit belasten. Da kam zufälligerweise Arzt rein und sagte, Frau Filz, Sie können Ihren Mann jetzt wieder voll belasten. Da sage ich, lieber Herr Doktor, da dürfen Sie jeder Frau sagen, nur nicht meiner Frau. Aber so war die Situation. Seitdem bin ich auch wieder voll belastbar. Sie schont mich auch nicht. Im Gegenteil, das Leben geht weiter. Man darf sich jetzt nicht an der Krankheit festhalten. Und meine Tochter, meine älteste Tochter Sandra hat mal gesagt, Papa, ist ja schön, dass wir alle geholfen haben. Aber wer hilft uns? Wer hilft der Familie? Da war keiner da. Da muss man selbst schon, ist man erst erschrocken, macht einen Rückzieher, was hast du jetzt gemacht? Wieso bist du krank geworden? Ich hatte auch ein sehr schlechtes Gewissen nach meiner Transplantation. Weil es mir so gut ging und anderen Menschen nicht. Und heute weine ich schon direkt, wenn ich einen sehe, der krank ist, dann hätte ich das lieber selber. Ich wäre lieber selber krank und anderen nur zu schonen. Ich kann nicht ertragen, wenn ein anderer schwer krank ist oder Hunger hat. Das geht bei mir gar nicht mehr. Das ist also die Lebenseinstellung hat sich bei mir total, total geändert. Das ist auch sozialer einfach. Oder ich bemühe mich auch jeden. Ich bin zwar offen und ehrlich und ich sage manchmal auch etwas Dinge, auch für Patienten, die auf der Warteliste sind, dass sie sich nicht hängen lassen sollen. Aber man sagt das so einfach. Aber es ist wirklich schwierig, aus der Situation nach Hause zu kommen. Oder manchmal höre ich auch, wenn Leute sagen, er hat gekämpft. Die haben alle gekämpft. Oder die Prominenten kämpfen alle. Ich weiß, ich habe gekämpft, wie ich wollte. Ich habe die Flasche Wasser aber trotzdem nicht aufgekriegt. Ich habe meine Flasche Wasser nicht aufgekommen. Ich habe das Fleisch, was ich am Teller hatte, nicht schneiden können, weil ich keine Kraft hatte. Ich weiß nicht, wie die alle kämpfen können. Ich konnte es nicht. Ich habe mich da ergeben.
Sehr berührend, was Sie da gerade schildern, auch aus Ihrem Leben. Inwieweit, Sie haben mir gerade erzählt, Sie sind auch gläubiger Katholik. Ja. Inwieweit hat Ihnen der Glauben denn auch geholfen, Sie getragen?
Das spreche ich auch immer im Krankenhaus an. Ich habe sehr oft gezweifelt. Sehr oft gezweifelt. weil ich muss die Situation ein bisschen anders schildern. Zur Zeit, wo ich auch im Krankenhaus lag und kurz bevor ich nachher transplantiert wurde, wir sind so 5 Geschwister und alle 5 lagen mehr oder weniger im Krankenhaus. Fast alle auf der Intensivstation. 3 meiner Geschwister sind verstorben, kurz vor der Transplantation und nach meiner Transplantation. Und mein Bruder ist jetzt vorher verstorben, der älteste Bruder. Ich bin der 1 von 5, der noch da ist. Und dann habe ich auch da, habe auch mit dem Pastor, mit Theologen drüber gesprochen. Die haben auch bei, man darf auch mal zweifeln.
Man soll sogar zweifeln.
Ja, und das wieso gerade ich, wieso gerade meine Familie. Und das sind so Kleinigkeiten, aber nachher ist der Glaube überwiegt doch wieder nachher alles, was da war. Ist, man ist dankbar und Demut, voller Demut und hat Kerzchen, das Weinen leuchtet, dann freut man sich.
Haben Sie heute noch Zweifel? Und wenn?
Nein, heute habe ich keinen Zweifel.
Also wenn Sie sagen, Sie sehen auf der einen Seite natürlich auch die Menschen, die leiden, die krank sind und ist das auch ein Anlass für Zweifel und zu fragen, warum lässt Gott sowas zu?
Nein, da denke ich da nicht dran. Nur dann denke ich, dann, Mensch, warum machst du das nicht? Du verkraftest das besser wie die anderen. Ich bin zwar auch ein Weichei geworden, aber ich meine immer, ich hätte noch die Kraft, auch mal 3 Tage mutselig zu sein oder mal depressiv zu sein. Und dann weiß ich, setz dich auf Fahrrad und jetzt geht's wieder vorwärts.
Mein Name ist Peter Kolakowski. Wir beschäftigen uns heute mit der Organspende in Deutschland. Und weiter im Studio ist Jochen Filz vom Bund Deutsche Organe. Selbst Transplantierter, muss man sagen. So heißt das offiziell, ne? Transplantierter, ja, Herr Filz, ne?
Seit 15 Jahren und 3 Monate.
Wie erklären Sie sich denn jetzt, wir haben Herrn Professor Stippel gerade schon gefragt, wie erklären Sie sich denn die geringe Bereitschaft der Menschen, Organe zu spenden? Also viele sagen, ist eine gute Sache, ja, das würde ich gerne machen, aber...
Ja, vom Kopf her und es tut, sind 2 ganz grundverschiedene Sachen. Wenn man sie anspricht, sagen sie alle, ja, auch ja, würde ich sofort machen. Wenn ich sage, hier hast du einen Ausweis, kannst du ausfüllen, ich laminiere ihn dir sofort, dann sagt sie, ja, ich nehme ihn erstmal mit nach Hause. Und da ist die Hemmschwelle, ist das unterschreiben oder anzukreuzen, ist riesengroß.
Warum?
Die Leute haben Angst. Ich habe mal eine Dame kennengelernt am katholischen Kirchentag hier in der Messe, die damals vor 25 Jahren ihren Sohn verloren hatte durch einen leichten Unfall, durch einen leichten Kopfstoß. Und da hätten sie alle überredet, die Transplantation freizugeben. Und sie ist heute noch, talkt in den Fernsehshows rund um Deutschland drumher und ist eine sehr gebildete Frau. Hat auch ihre Argumente, aber sie sind nicht Argumente der Wirklichkeit. Sie ist von meinem Begriff ist die weit weg. Die trauert heute noch nach 28, 29 Jahren um ihren Sohn, was auch recht ist. Um Gottes Willen möchte ich ihr nicht absprechen. Aber man muss die Realität auch ins Auge sehen. Ihr Sohn war tot. Das, wenn man tot ist, da ist auch nichts mehr zu machen.
War sie denn bereit, dass ihr Sohn dann für die Organspende freigegeben wird?
Sie hat die Organe freigegeben, aber nachher hat es sehr, sehr bereut. Weil der wäre sehr verunstaltet gewesen. Aber ist genau das Gegenteil, was die Professoren, die in den Fernsehen auch dabei waren, ihr das Gegenteil gesagt haben. Aber wie gesagt, das muss sie selber wissen. Und wenn sie in dieser Welt lebt, also möchte sie auch weiterleben.
Aber das zeigt ja nochmal, wie emotional auch dieses Thema ist, mit wie viel Befindlichkeiten man es auch zu tun hat. Auch berechtigten Ängsten, dass tatsächlich der Körper geplündert wird oder verunstaltet wird. Können Sie den Menschen, die uns jetzt zuhören, auch ein bisschen die Angst nehmen?
Ich selbst kann nur sagen, die Angst, ich habe damals auch, wie ich nach 11 Jahren, also ich bin ein Kölner Junge, eine richtige Kölsche, und habe nach 11 Jahren auch meinen Dankesbrief an die Spendefamilie geschrieben. Über den Professor Dr. Erdmann und der BSO ist von Herlen, dass das da verteilt wird, die Briefe auch dann verteilen. Und mir ist bestätigt worden, dass sie die Briefe auch abgegeben haben, aber ich habe keine Resonanz. Ist auch nicht so wichtig. Ich wollte nur mit meinen Worten meine Dankbarkeit zeigen, dass es toll ist, dass sie diesen Mut und in der größten Not ihres Lebens ihren Sohn oder ihren Partner verloren haben und trotzdem noch freigegeben haben. Und darauf bin ich dankbar und voller Demut.
Ist das denn nicht üblich, dass Sie erfahren, wer gespendet hat?
Nee, wir erfahren in Deutschland grundsätzlich kein Spender. Das irgendwie für irgendwelche Gründe, die mir so keine emotionale Bindung aufbauen zu der Familie, sonst irgendwas. Aber in Hannover ist zum Beispiel so, dass sie schon mal so ein Treffen machen zwischen Organempfänger und den Spendern, ohne dass einer weiß, wann es war und oder wer was gespendet hat. Und das finde ich ja für sich auch gut. Da hat man wenigstens mal so einen Anhaltspunkt von der Familie und kann da seine Dankbarkeit zeigen. Denn wo sind unbedingt die Familie ist eigentlich, die für mich zuständig war, um Gottes Willen.
Ein Herz, eine Leber, eine Niere. Am Samstag ist der Tag der Organspende. Noch wenigen Minuten im Studio Jochen Filz vom Bund Deutscher Organe. Ja, Sie machen ja auch nicht nur die Patenschaft für Menschen, die vor einer Transplantation stehen oder transplantiert wurden. Sie machen auch Aufklärungsarbeit. Das heißt, wo gehen Sie hin? Wo würden Sie auch gern mehr hingehen?
Ja, ich würde zum Beispiel auch gern Gesamtschulen besuchen, weil da auch Multikulti ist und viele andersdenkende Menschen oder andersgläubige Menschen. Und ich habe zum Beispiel jetzt mehrmals schon in Krankenhäusern durfte ich mich mal ausreden, mich mitteilen über meine Organspende, wie ich es selbst empfunden habe vor Schwestern, Schülern, im katholischen Krankenhaus, beziehungsweise im Matthäuser Krankenhaus hier in der Dürener Straße in Hoheide. Da habe ich jeweils immer Stunden mit teilnehmen dürfen. Und da habe ich auch gesagt, was die Schwestern alles leisten. Nicht nur, dass die Ärzte ihre Pflicht tun, die Schwestern machen ja alles vorher. Die begleiten sie ja Jahre vorher. Ich bin zum Beispiel 1,5 Jahre oder 10, 12 Monate vorher begleitet worden von den Schwestern. Allein die Putzfrau, die Leute, die Kaffee bringen, die Mittagessen bringen. Das sind alles ganz tolle Menschen und liebenswürdige Menschen, die unser Bett machen, die alles für uns tun, damit wir diesen Punkt auch richtig, wie soll ich mich ausdrücken, erkennen, wo wir hier liegen und wo wir nachher auch dankbar sein müssen, dass sie das alles für uns getan haben. Wenn sie zum Beispiel nicht mehr auf die Toilette können und haben voll gemacht, das wird ja alles gemacht da. Und das ist eine Achtung vor einem Menschen, die kann ja keiner bezahlen.
Sie würden auch gern mehr in Schulen gehen. Sie haben sich auch
ich habe mir zum Beispiel in die Gesamtschule mal vorgestellt, meine Papiere abgegeben. Da muss ich aber dazu sagen, die Schule hat auch jahrelang keinen richtigen Leiter mehr gehabt in Köln-Höhenhaus. Und jetzt hat sie einen neuen Leiter. Ich hätte mich vielleicht auch nochmal melden müssen. Aber ich bin kein Bettler. Ich stelle mich einmal vor. Und
dann werden wir jetzt hier einen Appell starten. Wie heißt die Schule, Gesamtschule in
Höhenhaus? Die Willy-Brandt-Schule in Köln-Höhenhaus
oder
in Hoheide. Die können sich ruhig melden. Bei der BDO, Bund Deutscher Organe, steht auch im Internet drin alles. Und
Herr Filz wäre dann der Ansprechpartner, um Aufklärungsarbeit an den Schulen zu leisten, für die Schüler, aber auch für die Lehrer. Also bitteschön, Willy-Brandt-Schule, wenn uns jetzt der Schuldirektor zuhört oder auch die Eltern oder auch einige der Schüler, bitte geben Sie das weiter. Herr Filz steht da zur Verfügung. Ja. Sie plädieren ja auch dafür, relativ früh anzufangen, schon im Kindesalter, schon die Kinder über Organspende zu informieren.
Ja. Ne? Ich meine, der Tod gehört ja zum Leben dazu, wie die Geburt. Also das heißt, man soll auch direkt von klein an auch über die Menschen, über die Kinder schon damit reden. Damit kann nicht sein, wenn einer stirbt, dass denn alles so, das ist ganz plötzlich. Es kann jeden plötzlich ereilen, aber man muss sich auch vorbereiten auf den Tod. Das gehört zum täglichen Leben dazu.
Sie haben eine ganz berührende Geschichte von einem Ehepaar erzählt, das ihr Kind auch verloren hat und was also ganz viele Leben dann...
Ja, ich habe zum Beispiel eine schöne Geschichte gelesen aus Amerika, wo eine Familie in Rocky Mountains gefahren ist zum Wandern oder Skifahren und alles saß in der Berghütte, nur die jüngere Tochter ist mal kurz rausgegangen und fällt auf einen Eisklumpen, stürzt, rutscht aus, irgendwas ist passiert und sie hatte einen so starken Gehirnschaden, der nicht mehr reparabel war. Und dass die Familie sich nach langem Hin und Her entschieden hat, diese Organe auch zu spenden. Und mit diesem Organ hat sie 7 Menschenleben gerettet. Und da habe ich dieses Buch von ihr gelesen. Und da ist das ganz hervorragend. Da kriegen sie Gänsehaut drauf und runter. Und da sehen Sie mal, was man auch mit einem Organ machen kann, mit einem Menschenleben, wenn es nicht mehr zu reparieren ist.
Was macht der Bund Deutscher Organe sonst noch? Einiges haben Sie schon erzählt.
Wir stehen auch in Verbindung mit Krankenhäusern, mit den Universitäten und halten die an, auch mal Seminare mitzuführen und auszuführen. Wir laden auch selber Leute ein. Wir sind bei jedem Seminar dabei, zum Beispiel Organtag der Organspende. Da haben wir schon mal hier in Köln, waren zum Beispiel Neumarkt, da haben wir ein großes Zelt gehabt mit einem Stand. Wir sind in der Uni vertreten. Wenn da irgendwelche Seminare sind, da haben wir auch einen Stand. Wir treffen uns überall. Ich war zum Beispiel im Polizeipräsidium in Bonn. Die hatten einen Tag der Gesundheit. Da sind wir eingeladen. Wir waren bei verschiedenen Banken, wo auch der Tag der Gesundheit war, haben einen kleinen Stand. Wir durften uns mitteilen, haben Spendeausweise, haben erzählt aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht, wie es denn so geht, wie es weitergeht und dass es auch andere Situationen gibt im Leben und sich im Leben nicht nur die Rosinen rauspflücken kann. Man muss auch mal ein bisschen was für die Gesellschaft tun. Wir sind allgemeine Krankenkasse und die ist auch für alle da und so sehe ich halt auch, die Menschheit muss auch für die anderen auch was tun, nicht nur für sich selber.
Am Samstag, dem Tag der Organspende, ja. Welchen Appell würden Sie an die, ja,
dass die
Hörerinnen und Hörer
Menschheit,
richten?
Mal ein bisschen mehr zusammenrückt und denkt, Mensch, es ist nicht nur immer, ich sage immer so, es gibt ein schönes Sprichwort, ein gesundes Herz hört dich im Himmel, soll auf Erden bleiben. Das hat meine Schwesternschüler aus Aachen geschrieben bei ihrer Prüfungsarbeit. Da bin ich auch stolz drauf, das mitteilen zu dürfen. Ein gesundes Herz gehört nicht in den Himmel, sondern soll auf Erden bleiben.
Welches Herz schlägt denn in Ihnen jetzt? Nur das fremde Herz oder auch noch Ihr eigenes Herz? Man sagt ja auch, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Das heißt, Sie haben relativ nahes Verhältnis auch zu dem Spender.
Ja, vielleicht bin ich auch eine Ausnahme, ich weiß es nicht. Manch einer denkt auch, der ist bekloppt oder ist hat eine Hau weg. Aber da stehe ich auch so. Wir reden miteinander, wir kommunizieren miteinander. Und dann ist, wenn ich mal irgendwelche, zum Beispiel meine Leistung im Fahrrad oder mit Nordic Walking früher gemacht habe und nicht mehr so richtig keine Lust mehr hatte, dann kam von ihm die Stimme, mach voran, lass dich nicht so hängen. Und wenn ich mal keine Lust habe und er macht mir Schwierigkeiten, zum Beispiel bei Brustenge, sonst irgendwas, sag ich, komm, stell dich nicht so an. Es geht weiter, morgen früh gehe ich immer am Fahrrad und dann geht es wieder besser aus.
Das hört man ja häufig, dass ja. Transplantierte ein sehr persönliches Verhältnis ja. auch zu den Spendern aufbauen, obwohl sie gar nicht kennen.
Meine Frau sagt mir, mein Vorgänger wäre weg gewesen, weil ich immer zwischen 3 und 4 wach geworden bin morgens. Aber das ist nur ein klein anderes Tötchen.
Ich hoffe, verehrte Hörerinnen und Hörer, wir haben Sie ein bisschen aufwecken können über die Notwendigkeit, Organe zu spenden. Nicht nur am Tag der Organspende am kommenden Samstag, sondern grundsätzlich sich einige Gedanken zu machen zum Thema Organspende, um die Bereitschaft zu erhöhen. Sprechen Sie vor Ort mit Ihrem Pfarrer oder auch mit Ihrem Hausarzt über das Thema ganz offen. Nennen Sie Ihre Ängste, wenn Sie selbst eventuell spenden wollen oder vor der Frage stellen, dass vielleicht ein Angehöriger auch überzeugt werden könnte, eine Organspende durchzuführen, vielleicht sogar eine Lebensspende, was ja, wie wir gehört haben, in Deutschland noch gar nicht selbstverständlich ist. Ich danke ganz herzlich Herrn Jochen Filz vom Bund Deutscher Organe und man kann Sie erreichen auch im Internet. Man gibt einfach Bund Deutscher Organe ein, dann kann man Sie schon finden. Man kann Herrn Filz auch einladen.
Robert Neuhoff, der ist da vertreten über Nordrhein-Westfalen und der kann die Telefonnummer dann weitergeben von mir und dann ist es gut.
Es gibt in jedem Bundesland auch ein Büro vom Bund Deutscher Organe, sodass Sie auch dann in den jeweiligen Bundesländern entsprechende Ansprechpartner haben. Ich möchte nochmal ganz großes Dankeschön an Sie geben, Herr Filz, und auch an die verehrten Hörerinnen und Hörer für dieses sicherlich schwierige Thema. Wir hören uns bald wieder. Ich wünsche Ihnen allen Gottes Segen und eine gute Zeit.